Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder heute bei euch sein kann. Wir wollen heute weitermachen mit dem Thema Taufe. Ich habe vorher gehört, dass die Raus das schon als CD angehört haben, aber ihr habt nicht die Bilder dazu gehabt. Und weil es sowieso hilfreich ist, nochmal einen Rückblick zu wagen auf das letzte Mal, möchte ich nochmal kurz eine Wiederholung machen. Heute geht es also um die Taufe im Verlauf der Geschichte. Wie hat sich das alles verändert während der Jahrhunderte? Das letzte Mal haben wir uns damit beschäftigt, was Taufe eigentlich symbolisiert. Und wir haben gesehen, Taufe ist nicht die Reinigung von deinen Sünden, aber sie symbolisiert und zeigt die Reinigung von Sünden. So wie es für uns jeden klar ist, wenn ein Baby oder ein kleines Kind weiß, es soll gewaschen werden, wenn die Wanne einläuft. Taufe symbolisiert auch dein Einssein mit Jesus Christus. Vorher, wo der Uwe hier war, hat er gesagt, verschiedene Zwecke, warum er die Hochzeit gemacht hat, aber ihr habt auch geheiratet. Ja? Das war auch ein Grund. Und die Taufe ist ein Symbol für unser Einssein mit Jesus Christus, unser Einswerden mit Jesus Christus. Und das geschieht nicht bei der Taufe selbst, sondern bei der Wiedergeburt. Taufe symbolisiert auch deinen Abschied von der Welt. Du bist eigentlich für die Welt gestorben und deine neue Heimat ist jetzt im Himmel. Wie wurde die Taufe damals durchgeführt im Neuen Testament? Durch Untertauchen im Wasser. Ganz eindeutig gibt es viele Bibelstellen, da wurde nicht nur mit Wasser besprengt, sondern tatsächlich der Mann oder die Frau versenkt. Als Zeichen des Begräbnisses. Ja? Und es wurde getauft im Namen des dreieinigen Gottes. Zusammenfassend kann man sagen, die ersten Christen tauften ausschließlich Personen, die auf die Verkündigung des Evangeliums hin ihren Glauben an Jesus Christus bekannt haben. Man konnte nicht immer nachweisen, ob sie wirklich gläubig waren. Denkt mal an Simon, den Zauberer, der offensichtlich nicht wiedergeboren war. Und doch war die Mindestanforderung, dass der Glaube bekannt wurde. Die ersten Christen haben unmittelbar nach der Bekehrung getauft, und zwar auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und durch das vollständige Untertauchen des Täuflings haben sie dargestellt, seine Reinigung von den Sünden, sein Einssein mit Jesus Christus und seinen Abschied von der Welt. Heute, wie gesagt, geht es um die Taufe im Verlauf der Geschichte. Die Taufe hat sich verändert. Bei einem Seminar über Kommunikation hat mal ein Trainer das so dargestellt, was passieren kann, wenn man eine Botschaft über verschiedene Stationen mündlich weitergibt. Ihr kennt das wahrscheinlich so als das Spiel Stille Post. Ja? Wir haben das versucht bei unserer Gemeindefreizeit, ist ein bisschen in die Hosen gegangen, weil der Text sehr kompliziert war und die Teilnehmer sehr klein waren. Der Oberst sagt zum Major: Morgen um 11.07 Uhr wird eine Sonnenfinsternis stattfinden. Das kann man nicht alle Tage sehen. Lassen Sie also die Kompanie in Dienstuniform antreten. Falls es regnen sollte, werden wir das Ereignis nicht sehen können. Dann treffen wir uns in der Turnhalle. Tja, und der Major zum Unteroffizier, das hört sich schon ein bisschen anders an. Auf Befehl des Oberst wird morgen um 7.11 Uhr das Verschwinden der Sonne durchgeführt. Und zwar in der Turnhalle. Der Oberst gibt den Befehl, ob es dabei regnen soll. Das kann man nicht alle Tage sehen. Und dann der Unteroffizier zu den Soldaten: Morgen um 7.11 Uhr verschwindet unser Oberst mitsamt der Sonnenfinsternis in der Turnhalle. Das muss man gesehen haben. Sollte ich mir deutlich machen, was passiert, wenn man einen Befehl in diesem Fall oder eine Nachricht, eine Botschaft mündlich weitergibt. Wie hätte man das Ganze verhindern können? Man hätte es aufschreiben können, einen Befehl rausgeben, Zettel aufhängen, ja, da kann es jeder nachlesen. Aber genau das ist eigentlich im Laufe der Jahrhunderte passiert, dass Leute diesen Zettel, den Gott uns eigentlich gegeben hat, das Wort Gottes, beiseite gelegt haben und sie haben Dinge auf andere Art und Weise weitergegeben, nämlich durch die Tradition. In der katholischen Kirche zum Beispiel ist die Tradition die zweite Säule neben dem Wort Gottes. Ja? Die sind gleichwertig. Du hast das geschriebene Wort Gottes und du hast auf der anderen Seite die Tradition, die dir sagt, wie du dieses geschriebene Wort auszulegen hast und wie du das zu verstehen hast. Und so ist nach 2000 Jahren Kirchengeschichte die Botschaft des ursprünglichen Evangeliums verändert worden. Nicht in allen Bereichen, ja, so wie hier, wo man gar nichts mehr erkennen kann, aber doch in sehr vielen und auch entscheidenden Themen. In vielen Kirchen und Gemeinden befinden sich heute oder gibt es heute Lehren, gegen die sich die ersten Christen energisch gewehrt hätten. Also ein paar so prominente Beispiele sind zum Beispiel die Errettung, die Rechtfertigung des Menschen durch gute Werke. Ja, dass ich irgendwas tun muss, um bei Gott gerecht zu werden. Oder was fällt euch noch ein? Ja, vielleicht dieses sogenannte Fegefeuer, wo man eine Zeit lang irgendwie leidet und dann doch in den Himmel kommt, obwohl man eigentlich die Hölle verdient hat. Oder die Unfehlbarkeit eines Menschen, der auch mal sterben wird und sich vor Gott rechtfertigen muss. Und ein weiteres Beispiel ist auch die sogenannte Säuglingstaufe, die Taufe unmündiger Menschen. Und das ist auch das Thema, wo wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Und warum ist es für uns wichtig, ja, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Wir haben gedacht, ja, wir können jetzt zurückschauen und sagen, mei, wart ihr dumm. In der Bibel steht es doch alles. Da wird genau aufgezählt, was die Taufe ist, was sie bedeutet und was nicht, wie man sie durchführen soll. Aber wir werden sehen, dass diese Fehlentscheidungen schon sehr früh in der Kirchengeschichte, nämlich im 2. und 3. Jahrhundert, getroffen wurden. Da gab es teilweise im 2. Jahrhundert noch Leute, die haben die Apostel gekannt. Ja? Johannes ist Ende des 1. Jahrhunderts gestorben. Danach, die haben alle im Wesentlichen mit den gleichen Irrtümern weitergearbeitet. Und diese falschen Wege sind gegangen worden, weil Leute in scheinbar unwichtigen Details sich nicht mehr am Wort Gottes orientiert haben. Und da sind wir auch nicht davor gefeit. Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht schnell über Bibelstellen hinweglesen, sondern wirklich versuchen herauszufinden, was bedeuten sie. Schauen wir uns diese theologischen Trugschlüsse an. Kommen wir nachher dazu. Der deutsche Philosoph Schopenhauer hat mal gesagt, jeder Irrtum muss früher oder später einmal Schaden stiften. Und dieser Schaden ist umso größer, je größer der Irrtum war. Und in der Kirchengeschichte gab es zwei große theologische Irrtümer, die bereits in den ersten Jahrhunderten des Christentums aufgekommen sind. Und diese zwei Irrtümer, das werden wir sehen, die prägen noch heute die Taufpraxis in vielen Kirchen und Gemeinden. Und sie haben großen Schaden angerichtet. Erster Irrtum, die Taufe selbst als Zeremonie vermittelt Vergebung der Sünden und Wiedergeburt. Wie ist es dazu gekommen? Nun, nach Pfingsten hat das Evangelium sich schnell und weit ausgebreitet, bis in die letzten Winkel des Römischen Reiches hinein. Und dort haben natürlich auch sehr viele Heiden das Evangelium gehört. Und diese Heiden, die waren verwurzelt in ihren heidnischen Religionen. Und da haben sogenannte Mysterien, Zeremonien, geheimnisvolle Zeremonien eine große Rolle gespielt. Diese sogenannten Mysterien, die sollten Kontakt zur unsichtbaren Welt herstellen sollten. Man hat es durchgeführt zum Beispiel an bestimmten Meilensteinen im Leben eines Menschen, ja, die Geschlechtsreife zum Beispiel oder die Geburt eines Menschen, der Tod eines Menschen, auch bei Heirat, Hochzeiten und so weiter, da wurden solche Zeremonien veranstaltet. Und eine unsichtbare Welt sollte hier eingeladen werden, mit uns Menschen Kontakt aufzunehmen. Und dieses heidnische magische Denken, das hat auch sehr schnell im Christentum Einzug gehalten. Ja, die Leute waren das gewohnt, dass es solche Zeremonien gab und dass bei Zeremonien etwas Geheimnisvolles passiert, dass sie sehr schnell den Schluss gefasst haben, bei der Taufe, die ja auch eine Zeremonie ist, da passieren bestimmte wichtige Dinge, geheimnisvoll. Da fängt Gott an, auf geheimnisvolle, unsichtbare Art und Weise im Leben eines Menschen zu wirken. Bei der Taufe, so war die Vorstellung schon sehr bald, bei der Taufe selber, da passiert die Wiedergeburt, da passiert die Vergebung der Sünden. Da wird ein Mensch eine neue Kreatur. Ich möchte mal vorlesen, was Karl-Heinz von Heiden dazu sagt. Er sagte, im Heidentum glaubte man mit bestimmten Zeremonien etwas bei göttlichen Mächten zu bewirken. Und die christliche Taufe erschien als heilige Handlung durchaus damit vergleichbar. Auch bezeichnete man die Taufe zunächst auch als Mysterium. Ich glaube, in der syrisch-orthodoxen Kirche ist es immer noch so. Da gibt es diese Mysterien, da kommen wir nachher noch darauf. Als Geheimnis und später als Sakrament, als heilsvermittelnde Handlung. Und das hat diesem Gedanken Vorschub geleistet. Also das war schon sehr früh der Fall. Ende des 1. Jahrhunderts, Anfang des 2. Jahrhunderts, wo solche Dinge passiert sind. Das Problem ist nur, die Bibel lehrt nicht die sogenannte Taufwiedergeburt. Aber man muss sagen, in der Bibel sind diese zwei Vorgänge, Bekehrung, Wiedergeburt und die Taufe, sehr eng miteinander verknüpft. Man kann also sich schon vorstellen, dass das manche Leute verwechselt haben. Dass manche Leute damals das Evangelium verkündet haben, so wie du es auch machen würdest. Ja, was würdest du sagen? Du würdest sagen, du bist Sünder, ja, du brauchst Vergebung, du bist verloren, du hast die Hölle verdient. Wir würden sagen, aber Gott liebt dich und Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat dort stellvertretend für dich deine Sünde bezahlt. Soweit alles richtig, oder? Und du musst ihm vertrauen, deine ganze einzige Hoffnung auf diese Tatsache richten. Auch noch richtig? Möchtest du das tun? Und sagt der andere ja. Dann komm mit mir jetzt ins Wasser hinunter und ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und du wirst neues Leben von Gott empfangen. Deine Sünden werden vergeben werden. Seid ihr dabei? Würdet ihr das immer noch so machen? Was machen wir heute? Wir sagen all diese Dinge und dann sagen wir, möchtest du jetzt dieses Geschenk Gottes annehmen? Dann sagt der andere ja. Dann sagen wir, so, dann bete mir jetzt folgendes Gebet nach. Und das Gebet mag richtig sein, und es ist noch was anderes als eine geheimnisvolle Wirkung, ja, ein geheimnisvolles Mysterium. Aber wir müssen da schon aufpassen, dass wir nicht die Bekehrung und Wiedergeburt an eine Handlung binden. Ja? Nicht, dass es unbedingt falsch ist. Ja, dieses Gebet mag richtig sein. Das ist sinngemäß das, was ein Mensch tun muss. Das im Glauben annehmen und sein Leben dem Herrn Jesus ausliefern, ihn als Herrn und Heiland annehmen. Das muss er tun. Aber wir dürfen nicht irgendwie meinen, das passiert genau in dem Moment, wo der das betet. Das mag schon die Sekunde oder die Minute vorher passiert sein, wo er das im Herzen angenommen hat. Und dieses Gebet hat eigentlich eine ähnliche Wirkung wie die Taufe. Ja? Es bringt es nur noch zum Ausdruck, ich bekenne mich dazu, dass ich das jetzt glaube. Aber pass mal auf, ja, es sind diese ganz kleinen Dinge, diese kleinen Weggabelungen, wo man gar nicht merkt, dass du dich nur ein Grad eben von der Wahrheit entfernt hast, aber wenn du dich nur um ein Grad von der Wahrheit entfernt, dann kannst du dich wahrscheinlich bei der NASA erkundigen, wenn die um ein Grad nur irgendwie so eine Raumsonde falsch auf den Weg bringen, dann geht es eben an dem Planeten vorbei, den sie besuchen wollten. Also auch ein kleiner Irrtum kann letztendlich in eine falsche Richtung führen. Die Lehre von der Taufwiedergeburt widerspricht der Heiligen Schrift. Nicht die Taufe, sondern das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ja, das sagt Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 16. Und die Taufe ist nicht einmal Bestandteil des Evangeliums. Sonst hätte der Herr Jesus den Paulus losgeschickt und gesagt, so, jetzt tauf mal die Leute. Ja? Aber Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 17, Jesus Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Also hier in diesem Satz allein schon wird deutlich, Taufe ist nicht Bestandteil des Evangeliums. Und wenn das wirklich heilsnotwendig gewesen wäre, dann wäre das ja ein Frevel gewesen von Paulus, wenn er die Leute nicht sofort getauft hätte. Also das sagt die Bibel ganz deutlich. Auch die Versiegelung durch den Heiligen Geist, aus der Epheser Kapitel 1, Vers 13, da steht, in Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Gott zieht in einen Menschen ein, nicht bei der Taufe, sondern, was sagt dieser Vers, wenn er glaubt? Wenn er dem Evangelium glaubt. Die Sünden eines Menschen werden weggewaschen, nicht durch Wasser, sondern durch das Blut des Herrn Jesus Christus. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7. Der Herr Jesus hat dich reingewaschen, er hat alles gemacht. Und die Taufe hat zunächst einmal gar nichts damit zu tun, bis auf das, dass es im Nachhinein sinnbildlich deutlich macht, was passiert ist in deinem Herzen. Also das war der erste theologische Irrtum. Taufe vermittelt als Zeremonie selbst die Vergebung und die Wiedergeburt. Der zweite theologische Irrtum: Gott verurteilt neugeborene Babys wegen ihrer Erbsünde. Dieser Begriff Erbsünde, den gibt es eigentlich in der Bibel nicht, aber trotzdem bringt er was zum Ausdruck, was es schon gibt. Ja? Was ist Erbsünde? Erbsünde ist unser natürliches Verlangen, unsere Veranlagung, dass wir sündigen wollen. Ich weiß nicht, wie lange das bei euch gebraucht hat, bis ihr euren Kindern beigebracht habt, zu lügen. Also da muss man manchmal gar keine Energie drauf aufwenden, ja, dass Kinder irgendwie lügen. Dass Kinder irgendwie anfangen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollen. Oder? Also wird jede Mutter, jeder Vater wird das irgendwie bestätigen, du bringst deinen Kindern nicht bei, zu lügen. Und wenn du heimlich irgendwas machst in der Steuererklärung, die sind nur zu klein, um das mitzubekommen, die fangen an, selber zu lügen, Sachen zu verbergen. Und genau diese Eigenschaft, dass wir Menschen, wenn wir geboren werden, irgendwie schon Lügner sind, vom Herzen her, dass wir Betrüger sind, dass wir sündigen wollen, das wird als Erbsünde bezeichnet. Und trotzdem macht es die Bibel ganz deutlich, dass Gott einen Menschen nicht wegen seiner Fähigkeit zur Sünde verurteilt, dann müsste er mich jetzt auch verurteilen, weil ich immer noch fähig bin zu sündigen, sondern er verurteilt Menschen nur wegen der Schuld, die sie selber persönlich auf sich geladen haben. Da wollen wir uns ein paar Bibelstellen anschauen. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 20, Vers 12 nimmt Gott uns in Gedanken mit vor diesen großen weißen Thron. Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und von diesem Thron aus wird Gott einmal über die richten, deren Name nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Und was wird die Grundlage dieses Urteils sein? Die Toten wurden gerichtet, heißt es, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also da geht es nicht darum, dass die Toten gerichtet wurden aufgrund ihrer Erbschuld, aufgrund dessen, weil sie als Sünder geboren worden sind, sondern aufgrund der Werke. Ich weiß nicht, ob ihr da alle mitblättern wollt. Es kommen ein paar so Bibelstellen. Hesekiel Kapitel 18, Vers 14 bis 20. Da geht es darum, dass Gott erklärt, dass wenn sich ein Vater schuldig macht, weil er Götzendienst betreibt, dass Gott nicht den Sohn dafür bestrafen wird, sondern, Hesekiel Kapitel 18, Vers 14 bis 20, in Vers 20 heißt es, die Seele, welche sündigt, die soll sterben, der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen, so quasi als Erbschuld, und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen, also es geht auch nicht mehr rückwärts. Und dann noch Lukas Kapitel 18, Vers 15 bis 16, eine ganz interessante Stelle, wo der Herr Jesus Christus mit Kindern zu tun hat. Und der Text, der hier des Wortes hier verwendet wird, lässt darauf schließen, dass es sich um Neugeborene gehandelt hat. Also die Leute bringen Kinder zu Jesus, die Jünger sagen, hey, lass den Herrn in Ruhe, der hat keine Zeit für Kinder. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes, wenn sie getauft sind. Ja? Da steht überhaupt nicht, solchen gehört das Reich Gottes, wenn sie getauft sind, sondern solchen gehört das Reich Gottes. Also ein ungeborenes ein neugeborenes oder auch ein ungeborenes Kind natürlich, aber ein neugeborenes Kind, unmündig, dem gehört das Reich Gottes. Wir brauchen uns also gar keinen Gedanken darüber machen, dass Gott ein unschuldiges Baby in die Hölle schickt, nur weil wir als Eltern und nur weil Adam und Eva als unsere Eltern gesündigt haben. Ja, das haben jetzt diese verschiedenen Stellen, die wir angeschaut haben, bewiesen. Ja, Gott macht sowas nicht. Gott verurteilt einen Menschen aufgrund seiner persönlich begangenen Schuld. Und ich kann euch jetzt sagen, ab welchem Alter das anfängt, ich schätze mal ab 49 oder ein bisschen früher, ja. Das wird wahrscheinlich unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch. Wir Menschen, wir wollen ja alles gerne über einen Kamm scheren, aber Gott macht da sicherlich einen Unterschied. Und vielleicht gibt es Menschen, die gar niemals dieses Alter erreichen. Ich denke da gerade an geistig behinderte Personen, ja, wo man sagt, vielleicht sind es für immer Kinder, die Gott in der Ewigkeit bei sich haben wird. Aber abweichend vom Zeugnis der Heiligen Schrift verbreitet sich im frühen Christentum schon die Meinung, dass eben Neugeborene aufgrund ihrer angeborenen Schuld das Missfallen Gottes auf sich ziehen. Und man hat gesagt, wenn diese Erbschuld nicht getilgt wird und dieses Kind stirbt, dann kommt es in die Hölle. Und das gibt es auch heute noch. Es gibt Anweisungen, was passieren soll, wenn ein Kind bei der Geburt in Lebensgefahr ist, dass man dieses Kind nottaufen muss, ja. Und da merkt man schon, das kommt daher, weil man dann gleichzeitig gedacht hat, also wir haben jetzt zwei Lehren, ja. Der erste Lehre ist das, Gott verurteilt Babys wegen ihrer Erbsünde. Und die zweite Lehre war ja, Sündenvergebung passiert wann? Bei der Taufe. Ist ja ganz klar, wenn ich jetzt nicht möchte, dass ein Kind, wenn es stirbt, und das sind früher in dieser Zeit, wo diese Lehren entstanden sind, sehr viele Kinder gestorben, relativ schnell nach der Geburt, eine hohe Sterblichkeitsquote, dann muss ich doch als verantwortlicher Erwachsener sofort dafür sorgen, dass dieses Kind getauft wird. Denn bei der Taufe, so war die Vorstellung, wird auch diese Erbsünde mit weggetilgt. Schauen wir uns die geschichtliche Entwicklung an, wie das im Laufe der Jahrhunderte so war. Die Geschichtsschreibung, hat man immer gesagt, ist die Unfallchronik der Geschichte. Die Unfallchronik der Menschheit, Entschuldigung. Die Geschichtsschreibung ist die Unfallchronik der Menschheit. Da sind lauter Unfälle passiert. Und wir können das nachvollziehen anhand von Quellen, die heute jeder im Internet nachschauen kann. Da gibt es eine Datenbank, wo zum Beispiel die ganzen Kirchenväter aufgelistet sind. Man muss sich keine großen Bibliotheken mehr kaufen, um danach zu forschen. Alles verfügbar im Internet. Hat nicht irgendjemand was gefälscht. Das kann man alles nachprüfen. Diese geschichtliche Entwicklung. Erstes bis zweites Jahrhundert. Im ersten Jahrhundert gibt es außer dem Neuen Testament keine Quellen, wo irgendwas über die Taufe geschrieben stünde. Ja? Das Neue Testament ist die einzige Quelle, wo die Taufe beschrieben wird. Dann gibt es einige Dokumente aus dem zweiten Jahrhundert, und wenn man diese Dokumente liest, dann treffen die alle nicht auf Säuglinge zu. Also alles, was man da liest, das kann gar nicht passen für Säuglinge. Justin der Märtyrer zum Beispiel, er hat erklärt, wer zur Taufe zugelassen werden soll. Nämlich alle, und jetzt zitiere ich, die sich von der Wahrheit unserer Lehren und Aussagen überzeugen lassen, die glauben und die versprechen, dass sie es vermögen, ihr Leben danach einzurichten. Also, Leute wurden belehrt, sie wurden überzeugt von der Lehre des Evangeliums und dann haben sie sich taufen lassen. Also Neugeborene lassen sich selten von was überzeugen, ja, zumindest nicht durch Argumente. Dann gab es die Didache. Die Didache ist so eine Art Kirchenordnung des 2. Jahrhunderts. Und die Didache beschreibt einen umfangreichen Unterricht, den die Leute erhalten haben, bevor sie sich haben taufen lassen. Da sehen wir auch schon eine Unterscheidung zu den ersten Christen, die sofort nach der Bekehrung getauft haben. Schwer vorstellbar, dass Kinder, dass kleine Kinder so lange stillsitzen. Ja, das ging um Wochen. Wochenlang wurden die belehrt. Und obwohl seit dem Tod der Apostel erst wenige Jahrzehnte vergangen sind, hat sich schon sehr bald die irrige Ansicht festgebissen, sage ich mal so, dass Sündenvergebung und Wiedergeburt durch die Taufe vermittelt werden. Im Barnabasbrief, das war so ein theologisches Traktat aus dem 2. Jahrhundert, da steht drin, dass die Taufe die Vergebung der Sünden bewirkt. Der Hirte des Harmas erinnert sich an die Zeit, als wir ins Wasser stiegen und dort Vergebung der Sünden erfuhren. Interessant, ja? Also, die Leute sagen das schon so genauso. Als ich ins Wasser stieg, da habe ich Vergebung der Sünden erfahren. Vielleicht haben sie wirklich das Evangelium verstanden und waren wiedergeboren. Aber in ihrer Vorstellung passierte das im Wasser. Da kann man sagen, lasse doch, ja, ist doch okay. Sie sind ja errettet. Aber wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Justin berichtet, dass die Täuflinge an einen Ort geführt werden, wo Wasser ist, und in diesem Wasser werden sie neu geboren in einer Art Wiedergeburt. Und dann zitiert er Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht wiedergeboren werdet, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Drittes Jahrhundert. Im dritten Jahrhundert verbreitet sich diese Idee, dass die Erbschuld Neugeborene in die Hölle bringt. Und nur die Taufe kann sie vor diesem Schicksal bewahren. Origenes behauptet, dass diese Tradition, Säuglinge zu taufen, von den Aposteln käme. Er sagt, die Apostel, sie kannten die Geheimnisse der göttlichen Mysterien und sie wussten, dass jeder Mensch mit einem angeborenen Makel der Sünde befleckt ist, der durch Wasser und Geist weggewaschen werden muss. Okay? Erbsünde muss Sünde wegwaschen. Zyprian war der Überzeugung, dass man kein Kind von der Taufe zurückweisen darf, das neu geboren ist. Und jetzt kommt was Interessantes. Es kann Vergebung der Sünden schon deshalb leichter erlangen, weil ihm keine eigenen Sünden zu vergeben sind, sondern nur fremde. Also hier muss einem Baby die Schuld der Vorväter vergeben werden. Ja, das ist die Vorstellung, die die Leute damals gehabt haben. Und aus diesem schlichten Symbol des Neuen Testamentes, dass man einen Menschen in Wasser getauft hat, ist inzwischen ein Mysterienkult geworden. Mit viel geheimnisvollem Beiwerk. Ich lese euch das mal vor. Kirchenordnung des Hippolytus, 170 bis 325, 235 nach Christus hat er gelebt, war Bischof. Und er hat vor der Taufhandlung mit dem Kandidaten eine Beschwörung durchgeführt und Dämonen ausgetrieben. Danach bläst er dem Kandidaten ins Gesicht, versiegelt ihn mit dem Kreuzeszeichen und salbt ihn mit dem Öl des Exorzismus. Beim Hahnenschrei wird dann über dem Taufwasser gebetet, dann entkleidet man den Täufling. Ich bin froh, dass ich ein paar Jahrhunderte später geboren bin. Gibt es noch? In der syrisch-orthodoxen Kirche, glaube ich, oder? Nicht? Ja. Wo gibt es das dann noch, Xaver? Na, auf jeden Fall werden wir das nicht einführen bei uns, keine Angst. Man führt ihn ins Wasser und nach der Taufe nimmt der Priester das Öl der Danksagung und salbt denselben an Stirn, Brust, Mund in Kreuzesform und als dann den ganzen Leib, seinen Kopf und sein Antlitz. Also ein Mysterienkult ist draus geworden. Und das letzte Mal habe ich ja gesagt, diese ganzen Elemente, die gibt es auch heute noch. Der Taufritus der katholischen Kirche ist 5 Seiten lang, wo das alles so beschrieben wird, da sind ähnliche Elemente noch drin. 4. Jahrhundert, beim ersten ökumenischen Konzil in Nicea, wird diese vermeintlich sündenvergebende Wirkung der Taufe in dogmatischen Zement gegossen, könnte man sagen. In diesem Glaubensbekenntnis sagen die Teilnehmer, die Taufe dient der Vergebung der Sünden. Und das Interessante ist, damals hat Kaiser Konstantin I. dieses Konzil einberufen und der war damals selber noch gar nicht getauft. Wisst ihr warum? Das ist interessant. Also da war noch diese Meinung, dass bei der Taufe Sündenvergebung bewirkt, der war dominanter als der, dass kleine Babys diese Erbschuld haben und dann sterben. Und man hat gesagt, bei der Taufe werden alle Sünden vergeben, die du vorher begangen hast. Ja, ist ja ganz klar, wenn ich so einen Joker in der Hand habe, dann spiele ich den möglichst spät in meinem Leben aus. Ja? Möglichst spät in meinem Leben, wenn ich nicht mehr sündigen kann, bevor ich den Löffel abgebe, da muss ich mich nur taufen lassen. Es war genau damals so eine Bewegung. Es war nicht nur bei Kaiser Konstantin, sondern auch andere Kinder von auch prominenten Christen, die haben sich sehr spät taufen lassen. Blasius der Große, Ambrosius und dann andere Leute, dessen Namen ich schlecht aussprechen kann, die haben sich erst auf dem Sterbebett taufen lassen, weil sie gedacht haben, das sind alle Sachen, die ich vorher begangen habe, weg. Muss man sich mal vorstellen, ja, eine menschliche Handlung. Menschen tun etwas mit dir und man denkt dann, alle Sünden sind weg. Dann am 27. Februar 380 nach Christus hat der oströmische Kaiser Theodius ein Dekret unterschrieben, wo das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde. Und dann war es jetzt plötzlich kein Problem mehr, Christ zu sein, sondern es war ein positiver Aspekt. Ja? Es war eine Eintrittskarte für viele staatliche Ämter zum Beispiel. Und weil man natürlich dann auch die Taufe immer mehr gesehen hat als den Zeitpunkt, wo ein Mensch in die Gemeinde aufgenommen wird, hat man gesagt, na gut, dann taufen möglichst viele Leute möglichst früh. Und so hat man nochmal einen Pflock eingeschlagen, um diese Kindertaufe, diese Säuglingstaufe zu etablieren. Und nicht einmal die Reformation, halt, ich bin so spät, wir sind jetzt im 5. Jahrhundert, da gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen, und zwar Augustinus, uns bekannt, viele gute Zitate hat er auch, die man im Internet finden kann. Ruhelos ist mein Herz, bis es ruht in dir, kommt von ihm, ja. Und er hat damals sehr stark sich eingesetzt für das, dass der Mensch als Sünder geboren wurde. Das würden wir auch sagen. Wir würden uns also eher auf seine Seite schlagen. Es gab noch einen Widersacher, das war der Pelagius. Und Pelagius hat gesagt, die menschliche Natur ist nicht durch die Erbsünde verdorben. Da würde man sagen, na, das kann man so entlassen. Ja. Wir sind, sagt Paulus auch, seit Adam werden nur Menschen geboren, die Sünder sind. Aber die Kirche hat eine falsche Schlussfolgerung getroffen. Sie hat ja gesagt, ein Kind braucht Vergebung, weil sonst ein Kind in der Hölle landet wegen seiner Erbschuld. Das haben wir vorher schon widerlegt. Und deswegen müssen wir Kinder taufen. Um sie der Gefahr der Verdammnis zu erreichen, Zitat, die ihnen droht, falls sie ungetauft sterben. Ihr merkt schon, es wird immer komplizierter. Weil man auf eine falsche Annahme aufbaut, muss man immer mehr irgendwie falsch weiterrechnen. Das ist so, wie wenn du zum Lügen anfängst. Das Problem ist bei Lügen, dass du dir immer merken musst, was du gesagt hast. Wenn du bei der Wahrheit bleibst, dann ist es ja so, dass du immer wieder dich an die Wahrheit erinnerst und genau weißt, das ist mein Master. Wenn ich das sage, sage ich das richtig. Ja, da kannst du höchstens mal irren, was vergessen oder so. Aber hier war es so, da ist auf etwas Falschem aufgebaut worden und man musste dann mit dieser falschen Gleichung weiterrechnen. Und dann kommt am Schluss natürlich das Falsche raus. Im Mittelalter waren die wichtigsten dogmatischen Eckpfeiler dieser Lehre im Wesentlichen gesetzt. Und all diese Konzilsbeschlüsse und diese Verlautbarungen der Kirchen, die haben diese Säuglingstaufe nur noch fester verankert in diesem theologischen Gebäude. Das Konzil von Florenz 1431 bis 1445 hat festgestellt, die Seelen, die im Stande der Erbsünde aus dem Leben scheiden, sind von der beseligenden Anschauung Gottes ausgeschlossen. Also wer ungetauft stirbt, auch als Baby, kann Gott nicht sehen. Kleinen Kindern könne mit keinem anderen Heilmittel geholfen werden, außer durch das Sakrament der Taufe, durch das sie der Herrschaft des Teufels entrissen und zu Kindern Gottes angenommen werden. Also bei der Säuglingstaufe wird ein Kleinkind zu einem Kind Gottes. Das Konzil von Trient, ungefähr 100 Jahre später, schließt alle Menschen aus der Kirche aus, die am Taufverständnis des Neuen Testaments festhalten. Wer leugnet, dass die neugeborenen Kinder getauft werden müssen, der sei anathema ausgeschlossen. Also wenn du all das glaubst, was wir das letzte Mal so hier gesehen haben im Wort Gottes, dass man sich als Gläubiger taufen lassen soll, als Zeichen, als Symbol, der sei ausgeschlossen. Das nützt, braucht, du musst einmal aus der Kirche austreten. Rein rechtlich, rein formell bist du bereits ausgeschlossen. Das war für mich damals ein Punkt, wo ich gesagt habe, also jetzt bin ich aus der Kirche austreten, jetzt kann ich mich auch noch taufen lassen. Ja? Das ist dann irgendwie logisch. Ja? Die verbinden das, das muss ich auch verbinden, das ist eigentlich ganz deutlich. Ja? Also du bist ausgeschlossen, wenn du dich an das hältst, was die Bibel sagt. Das finde ich cool. Das ist frech, ist das, oder? Stellt euch mal vor. Da fängt jemand an, irgendwie sich sowas auszudenken, hat eine falsche Vorstellung und ein paar hundert Jahre später sagen sie, alle, die das Richtige glauben, die seien ausgeschlossen aus der Kirche, die allein seligmachend ist angeblich. Und jetzt könnte man meinen, Gott sei Dank gab es die Reformation. Die hat da aufgeräumt. Aber nein, nicht einmal die Reformation hat aufgeräumt. Martin Luther, interessanterweise, war anfangs ein Gegner der Säuglingstaufe. Ich lese euch mal was vor. In einer Predigt zu Matthäus Kapitel 8, Vers 1 bis 13 sagt er, ist ein bisschen altes Deutsch, die Taufe hilft niemanden und ist auch niemand zu geben, er glaube denn für sich selbst. Und ohne eigenen Glauben ist niemand zu taufen. Super, ha? Der Glaube muss vor und je in der Taufe vorhanden sein. Wo wir nun nicht können beweisen, dass die jungen Kinder selbst glauben, und eigenen Glauben haben, da ist es mein teuer Rat und Urteil, dass man stracks absehe, je eher, desto besser, und taufe nimmermehr kein Kind, damit wir nicht die hochgelobte Majestät Gottes mit solchen Alfanzen, Possen und Gaukelwerk, dahinter nichts ist, spotten und lästern. Also er hat gesagt, wenn das nicht stimmt, dass kleine Kinder glauben können, und das können sie nicht, dann würden wir damit Gott lästern. Aber leider hat Luther selber im Laufe seines Lebens seine Meinung geändert. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwann hat er gesagt, ein Säugling glaubt. Er glaubt. Und er bekennt sich bei der Taufe zu Jesus Christus. Und er stützt sich damit da auf eine Stelle, wo wir gar nicht drauf kommen würden, dass man das da ableiten kann, nämlich, das ist die Begegnung, als Maria der Elisabeth begegnet. Ja? Und da hüpft das Kind im Bauch der Elisabeth. Lukas Kapitel 1, Vers 41. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Luther sagt Folgendes. Wir haben aber Schrift, dass Kinder wohl mögen und können glauben, wenn sie gleich weder Sprach noch Vernunft haben. Sankt Johannes im Mutterleibe war ein Kind. Lukas 1, Vers 41. Ich meine aber ja, dass er glauben konnte. Also der ist deswegen gehüpft, weil er geglaubt hat. Ja, das ist so die Vorstellung. Und so hat er doch an diesem Irrtum dieser Säuglingstaufe, diesem Sakrament der Taufe festgehalten und hat sie in dieser werdenden Landeskirche auch verankert. Ich habe euch den kleinen Katechismus, Entschuldigung, muss schnell verschwinden, den kleinen Katechismus mitgebracht. Schon der original kleine Katechismus, den meine Mutter bei der Konfirmation so gehabt hat. Und da steht dann drauf, zur Taufe, so wie ich es gleich finde, das kann ich euch hier vorlesen, sie bewirkt die Vergebung der Sünden, erlöst vom Tod und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißung Gottes lauten. Im Hintergrund muss man wissen, ein Säugling glaubt. Ja, das steckt dahinter. Wie ist in der Neuzeit, in der katholischen Kirche? Wer da etwas wissen will über das, was die Kirche glaubt, sollte nicht irgendeinen Dorfpfarrer fragen oder den Arbeitskollegen, sondern muss den Katechismus der katholischen Kirche zur Hand nehmen. Das ist so quasi wie das Grundgesetz, kann man sagen. Das ist die offizielle Lehre der katholischen Kirche. In der Frage, was passiert mit ungetauften kleinen Kindern, sagt interessanterweise, war ich sehr überrascht, dieses Buch etwas Liberaleres, als ich vorher gesagt habe. Ja. Da steht drin, dass es für sie einen Heilsweg gibt, der irgendwie anders ausschaut. Also die Menschen konnten sich auch vorstellen, das klang dann doch zu hart, dass Gott ein kleines Baby, das vielleicht sogar noch ungeboren ist, im Mutterleib stirbt, in die Hölle verdammt. Im Nachhinein, ich weiß nicht, ob das immer noch gültig ist, hat man sich was einfallen lassen, nämlich das sogenannte Limbo. Weiß jemand, was Limbo ist? Limbo ist nicht Hölle, nicht Himmel, ist so ein Zwischenzustand. Ja, Limbo. Also, das ist nicht die Hölle, weil das ist zu hart. Ja? Das klingt zu hart, das kann nicht sein. Aber schaut mal in der Bibel nach Limbo und wenn ihr es findet, dann kriegst du schon wieder 1000 Euro. Ja? Haben es abgeschafft jetzt inzwischen. Wahrscheinlich haben sie auch irgendwie zu häufig suchen müssen und nichts gefunden. Ja, es wird abgesagt. Aber ich weiß nicht genau, wie sie jetzt rechtfertigen, dass das, was sie früher in einem verbindlichen, heute noch verbindlichen Konzilsbeschluss, die sind nicht ungültig, warum das hier anders steht. Nach wie vor gültig ist aber die sündenvergebende Wirkung der Taufe. Durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Das ist eine schöne Vorstellung. Als kleines Baby wirst du schon wiedergeboren bei der Taufe. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt. Darum steht bei deinem ersten Job schon römisch-katholisch oder evangelisch auf der Lohnsteuerkarte, dass man gleich weiß, wo es richtig hin muss. Und du bist auch an der Sendung der Kirche beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Wir haben ja einen modernen Papst, aber auch der Papst, so publikumswirksam er ist immer noch ein Mensch, der an Irrlehren auch festhält. Papst Franziskus sagte 2014, das kann man auf der Webseite des Vatikans abrufen, es ist dank der Kraft der Taufe, dass wir, befreit von der Erbsünde, in eine Beziehung mit Jesus und Gott Vater getreten sind. Wir sind Träger einer neuen Hoffnung, denn die Taufe gibt uns eine neue Hoffnung, die Hoffnung, unser ganzes Leben auf der Straße der Errettung zu gehen. Ja, also auch diese Taufwiedergeburtslehre. Orthodoxe Kirchen. Also hier nochmal, durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit, als Söhne Gottes wiedergeboren, Glieder am Leib Christi in die Kirche eingefügt und so weiter. Orthodoxe Kirchen. Die Wiedergeburt geschieht durch das Wasser, weil das Wasser ein weit verbreitetes Element auf der Erde ist, das erfrischend und reinigend wirkt und geeignet ist, den Bauch, also ich habe jetzt gedacht, das ist ein Schreibfehler, Brauch oder so, aber den Bauch, einen Bauch der Frau, eine Geburt und ein Begräbnis und eine Auferstehung darzustellen. Also hier wird sehr stark mit Symbolen argumentiert. Wasser ist das Element, das ein kleines Baby umgibt vor der Geburt. Das Kind wird praktisch durch Wasser geboren. Auch ein Begräbnis wird dargestellt durch dieses Untertauchen, das, glaube ich, noch durchgeführt wird, auch bei kleinen Säuglingen. Und auch die Auferstehung natürlich dann deswegen auch. In der orthodoxen Kirche sind diese Mysterien noch sehr wichtig. Also da wird sehr stark auch mit diesen Mysterien gearbeitet, sage ich mal so. Die Wiedergeburt geschieht durch das Wasser. Und die Taufe reinigt den Menschen von der Erbsünde und allen vorherigen Sünden. Also das ist auch das, was man hier findet. Da findet man nicht so viel Informationen, aber das ist auch ganz deutlich. Und die evangelischen Kirchen heute, der Getaufte gehört zu Jesus Christus und wird Glied am Leib Christi. Die Taufe ist Neugeburt im Heiligen Geist, durch das Wort, dem der Glaube antwortet. Sie bewirkt Vergebung der Sünden und ist der Beginn des neuen Lebens eines einzelnen Christen. Das ist also aus der Ordnung des kirchlichen Lebens der evangelischen Kirche der Union. Und das Ganze hat natürlich verhängnisvolle Konsequenzen. Heute glauben die meisten Leute nicht mehr, was damals die Leute geglaubt haben, die diese theologischen Trugschlüsse in die Welt gesetzt haben. Ich möchte es mal ein Beispiel verdeutlichen. Wenn heute sich ein kleines Kind im Fasching als Cowboy oder Indianer oder Prinzessin verkleidet, dann denkt man meistens nicht an irgendwelche heidnischen Bräuche der Dämonenaustreibung und des Wintervertreibens, Geister und Dämonen. Ja, aber damit hat der Fasching seinen Anfang genommen. Also die Alemannen zum Beispiel haben jedes Jahr im Frühjahr ein wildes Fest gefeiert, grauenvolle Masken sich aufgesetzt, um was zu tun? Dämonen in die Flucht zu schlagen. Ja? Und die religiösen Vorstellungen haben sich mit der Zeit geändert, aber der Brauch ist geblieben. Es gibt immer noch einen Alltag und so weiter, wenn ihr das sehen wollt, Faschingsumzüge. Ja? Und immer noch wird der Fasching begangen, der Karneval, Fasnacht, wie man es auch nennen mag. Und ähnlich ist mit diesem Brauch, einen Säugling kurz nach der Geburt mit Wasser zu besprengen. Die wenigsten Leute glauben heute noch das, was damals eben geglaubt wurde. Was glauben die Leute heute? Zum Beispiel, manche erbitten sich bei der Taufe den Segen Gottes für ihr Kind. Das ist eine religiöse Handlung und sie wollen irgendwie, dass ihr Leben unter der Obhut, das Leben ihres Kindes unter der Obhut Gottes so ist. Ja? Das ist einfach eigentlich ein netter Wunsch. Ja? Ich will, dass mein Kind von Gott behütet wird und dass er mit seiner Liebe bei diesem Kind bleibt ein ganzes Leben lang. Ja, aber hat es mit der Taufe zu tun? Das ist ja ganz eine andere Bedeutung. Hat nichts mit der Bibel zu tun, hat auch nichts mit dem zu tun, was die Kirche sagt, im Lauf der Tradition, was das entstanden ist. Das ist wieder was ganz Neues. Ja? Wieder eine ganz andere Bedeutung. Oder andere sagen, die Taufe ist das Versprechen der Eltern, das Kind christlich zu erziehen. Hat auch nichts mit dem zu tun, was wir in der Bibel oder in diesen Schriften lesen. Wieder eine neue Bedeutung, weil man eben nicht mehr glaubt, was die Bibel sagt, aber auch nicht mehr glaubt, dass das wahr sein kann, was in der Geschichte so passiert ist. Das können doch nicht die richtigen Argumente sein. Und darum wird einfach der Taufe nochmal eine neue Bedeutung gegeben. Die Überzeugungen haben sich geändert, der Brauch ist geblieben. Und man könnte es auch wieder sagen, ja, lass die Leute doch machen. Das ist doch was Harmloses. Ein nettes Familienfest. Wo die Familie wieder zusammenkommt und einfach feiert. Ja, was kann man darauf sagen? Ja, natürlich lässt Gott die Leute machen. Aber es ist nicht deswegen so, weil es ein harmloses Familienfest wäre. Sondern die Folgen sind verhängnisvoll. Scheinchristentum. Die Folgen der Säuglingstaufe, zitiere was Karl-Heinz von Heiden sagt, sind Millionen heidnischer Kirchensteuerzahler, die höchstens viermal im Leben in die Kirche gehen. Bei der Taufe, der Kommunion oder Konfirmation, der Trauung und der Beerdigung. Und zweimal davon werden sie sogar noch getragen. Und trotzdem denken sie, die Sache mit Gott ist erledigt, weil ich ja Leben aus Gott habe. Auf falsche Sicherheit. Die katholische Kirche allein tauft jährlich etwa 16 Millionen Kinder im Alter bis zu 7 Jahren. Wenn sie aufwachsen, Zitat von Jim McCarthy, lehrt die Kirche diesen Kindern, die Erbsünde sei aus ihren Seelen getilgt worden und nun wohne göttliches Leben in ihnen. Folglich vertrauen die meisten Katholiken ihr Leben lang darauf, dass ihr Verhältnis zu Gott in Ordnung ist und dass sie auf dem Weg in den Himmel sind. Und das ist die Frage, woran orientierst du dich? Du erinnerst dich noch an dieses Beispiel mit der Sonnenfinsternis, wie sich diese Botschaft verändert hat. Ich möchte mal so etwas Ähnliches hier aufzeichnen. Gott sagt zur Kirche, die Taufe ist ein Bild für das, was bei der Wiedergeburt eines Menschen geschehen ist, Vergangenheit. Es wird getauft als Symbol für die Reinigung von deinen Sünden, dein Einssein mit Jesus Christus und deinen Abschied mit der Welt. Oder der Gläubige wird getauft wegen dieser Dinge, um das zu symbolisieren. Nach 2000 Jahren sagt die Kirche zu dir, Gott richtet den Menschen aufgrund seiner sündigen Veranlagung. Weil Sündenvergebung und Wiedergeburt durch die Taufhandlung selbst bewirkt werden, taufen wir Babys, damit sie nicht in ihrer Erbschuld sterben. Das ist der Unterschied, ja? Das hat sich im Laufe der letzten 2000 Jahre geändert. Für uns alle nachvollziehbar im Nachhinein, mit welchen Meilenstein das passiert ist. Und für uns ist jetzt die Frage, woran wollen wir uns orientieren? Woran willst du dich orientieren? In Galater Kapitel 1, Vers 8 droht der Apostel Paulus denen, die ein falsches Evangelium verkündigen, Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Und Paulus verwendet genau das gleiche Wort wie in diesem Konzilsbeschluss, dass du verflucht bist, wenn du das glaubst, was die Bibel sagt. Aber diejenigen sind verflucht, die ein falsches Evangelium predigen. Konzil von Trient heißt es, dass wir ausgeschlossen sind, wenn wir das tun und glauben, was die Bibel sagt. Und die Praxis der Säuglingstaufe, die tastet gleich mehrere Elemente, wesentliche Elemente des Evangeliums an. Errettung geschieht nämlich durch den Glauben und nicht durch irgendein Werk wie die Taufe. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Denn durch Gnade, aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Dann noch die Vorstellung, dass eine durch Menschen ausgeführte Zeremonie einem anderen Menschen neues Leben geben könnte, ist Anmaßung. Johannes Kapitel 1, Vers 12 bis 13. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Mannes, noch aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Also ich kann doch nicht ein Baby hernehmen und sagen, ich taufe das jetzt mit irgendeinem Weihwasser und es ist jetzt ein neuer Mensch, der ist jetzt von Neuem geboren worden. Was ist denn das für eine Anmaßung? Und natürlich, die Sünden eines Menschen können nicht durch Wasser der Taufe weggewaschen werden, sondern nur durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Und auch dieser Gedanke, dass bei der Taufe die Taufpaten zum Beispiel stellvertretend den Glauben für jemand anders bekennen, das ist Hirngespinst, weil jeder Mensch muss selber glauben, um errettet zu werden. Ich kann doch nicht für jemand anders glauben. Ich kann auch für jemand anders in den Himmel gehen. Ja? Jeder muss selber errettet werden. Worauf willst du deine Hoffnung setzen? Woran willst du dich orientieren? An dem, was die Heilige Schrift sagt, dem unfehlbaren Wort Gottes, oder an einer Tradition, die aufbaut auf Irrtümern, die schon im zweiten Jahrhundert entstanden sind?